Hallo und herzlich willkommen zum Prima Podcast, heute mit dem Fotografen Markus Seidel. Ihr hört die Aufnahme seines Vortrags zur Ausstellung Europas Herbst, Europe's Fall, die noch bis zum 30. Mai im Prima Kunstcontainer zu sehen ist. Er spricht über seine Arbeit und zum Thema Migration und Fluchtbewegungen an den europäischen Außengrenzen. Weiterführende Informationen und NGOs findet ihr in der Infobeschreibung. Viel Spaß!
Noch einmal ein paar Zahlen. Seit 2014 sind mehr als 33.000 Menschen durch Umstände der Migration zu Tode gekommen und mehr als 20.000 davon an den Grenzen und vor den Grenzen Europas. Allein in der letzten Aprilwoche diesen Jahres starben 220 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer. Der Künstler und Fotograf Markus Seidel, der heute auch anwesend ist. Schön, dass du da bist, Markus. Bereist seit 2012 unterschiedliche Orte und dokumentiert dabei die Flucht der Menschen. Er fragt sich dabei vor allem, was die Festung Europa bedeutet. Momentan stellt Markus bei uns im Prima Kunstcontainer in Kiel aus und zeigt dort Videoarbeiten und Fotografien, aber auch eine Zeitung, die er mit Daniela Sonnenabend, die er heute auch dabei ist, sehr schön, hallo Daniela, eine Zeitung gestaltet hat, die minutiös Flucht- und Todesursachen im Zeitraum von 2014 bis heute festhält. Und dabei berufen sich die beiden auf die Internationale Organisation für Migration. Bin mir sicher, die beiden oder Markus wird darüber auch noch berichten. Ich freue mich, dass ihr heute alle dabei seid und ich freue mich auf Markus' Berichte. Ganz kurz noch, wir haben einen technischen Support, das ist Max, der sitzt hier neben mir. Also wenn ihr irgendwelche technischen Fragen habt, schreibt die auch gerne in den Chat. Wir werden versuchen, das zu beantworten. Außerdem noch der Hinweis, dass wenn ihr am Ende was sagen möchtet, achtet bitte auf ein respektvolles Miteinander, auf eine sensible und respektvolle Sprache. Genau, am Ende gibt es eine Zeit für Fragen, Anmerkungen, Kritik und holt euch gern Bier oder Wasser oder so und macht es euch gemütlich. Vielen Dank und Markus, du bist dran.
Ja, danke schön für deine Einleitung und danke schön auch überhaupt, dass das mit dem im Rahmen der Ausstellung alles so gut klappt. Und ich erzähle jetzt einfach mal über das Projekt. Also Europas Herbst, Europe's Fall, ist 2012 entstanden durch eigentlich eine ganz simple Fragestellung damals, was Grenzen sind. Das war gar nicht in dem Sinne für mich ein Start. Am Anfang war es gar nicht die Frage von Migration, sondern eher, wie nimmt man eine Grenze an sich wahr? Und wurde spontan eingeladen, an die griechische Grenze zu kommen, in ein kleines Ort in Tischerow. Und bin dahin geflogen und bin dann aber mit ganz vielen Dingen konfrontiert worden, die inzwischen in ein 9 Jahre lang andauerndes Projekt münden und was auch nach wie vor weitergeht. Ich gebe euch jetzt erstmal einen kleinen Einblick, wo ich überall war, dass ihr so ein bisschen Überblick bekommt und gehe danach mit einzelnen Fotos, der einzelnen Abschnitte nochmal näher auf die Gegebenheiten ein vor Ort. Ja, wie gesagt, das Ganze startete 2012 und war ja im Großen und Ganzen der Startschuss. Danach folgte eine große Reise quer durch den Balkan über 40 Tage 2014 und es ging dann weiter mit dem bekannten Jahr 2015, wo ich wirklich von einer Station zur nächsten quer durch Europa gejettet, getrennt, gefahren, geflogen bin, um die verschiedensten Eindrücke aufzusammeln, weil mir natürlich auch klar war, dass dieser Moment jetzt ist und ich auf jeden Fall vor Ort sein muss und habe dementsprechend eigentlich ein halbes Jahr lang mich in Europa auf Reise begeben und war immer wieder zu Hause, zu der Zeit habe ich fast ausschließlich analog fotografiert, habe die Zeit hier genutzt, um die Filme zu entwickeln, Kontakt zu scannen, mich wieder vorzubereiten für die nächsten Reisen. 2017 war dann eher so ein Break, darauf komme ich aber noch mal später ein. Und ab 2018 hatte ich dann eigentlich wieder so richtig die Kraft und auch die Lust, mich diesem Thema zu nähern und weiter dran zu arbeiten und habe 3 Reisen in die Alpen unternommen. Ich gehe jetzt mal auf einen anderen Desktop. Also, gehen wir zum Anfang. Wie gesagt, es war diese Fragestellung der Grenzen, die mich irgendwie nach Griechenland gebracht hat und hatte aber schon in meinen Recherchen irgendwie so mitbekommen, ah ja, da passiert irgendwas. Frontex ist auf einmal in Griechenland und was ist das überhaupt? War damals alles noch eine sehr kleine Behörde, die mit sehr wenigen Mitteln und sehr wenigen Befugnissen ausgestattet war und war, wie gesagt, bei dieser Familie eingeladen und konnte dadurch mehr oder weniger legal in dieses Grenzgebiet rein, weil diese Grenzpufferzone zwischen Griechenland und Türkei eigentlich für Nichtanwohner nicht zu betreten ist. Also man braucht eigentlich dafür eine Genehmigung. Und ich hatte halt die Telefonnummer der Gastgeberin, des Gastgebers im Gepäck und habe quasi ihre Felder besucht und bin dann an diesem Grenzfluss am Evros entlang gelaufen, habe auch total verdutzte Leute da getroffen, was ich hier will, die mich auch darauf hingewiesen haben, wenn die Polizei oder der Grenzschutz kommt, dass ich ein Problem bekommen kann. Und habe gesagt, ja, alles kein Problem. Und habe halt diese Hinterlassenschaften der Menschen, die den Fluss überquert haben, fotografiert. Unter anderem verlorene Pässe, liegen gelassene Kleidung, liegen gelassene Schwimmwesten etc. Aber auch, ich war nur 4 bis 5 Tage da vor Ort, war ich, das hatte ich vorher recherchiert, an einem Ort, der, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich in diesem Thema dann auf einmal so verwurzelt war, dass ich definitiv tiefer recherchiert habe. Weil diese Frage der Grenzen, da hatte ich überhaupt keine Antwort drauf bekommen. Eher viele Fragen, viel auch Finanzkrise, die dort, ich würde sagen, das erste Jahr, wo das da in dem Ort richtig eingeschlagen hatte, wo es so gut wie nichts mehr gab, was offen war, was überhaupt noch funktioniert hat. Und weg von dieser Frage, was sind Grenzen, war ich an meinem letzten Tag mit der Familie an diesen Ort gefahren, den Friedhof der Namenlosen, der wird so genannt. Das ist ein Ort, der in den griechischen Bergen nahe der bulgarischen Grenze ist, wo die Menschen beerdigt werden, die nicht zu identifizieren sind. Das heißt, die kein Handy da haben, also einfach, die sind bei ihrem Grenzübertritt ertrunken und man kann sie nicht identifizieren und man bringt sie auf diesen Friedhof. Verwaltungsaktmäßig, was damals so die Recherche ergeben hat, hat man, was ich lesen konnte, alle zu Muslimen erklärt, weil es dadurch irgendwie scheinbar Hilfsgelder der EU gab für diese Beerdigung. Und weil man gesagt hat, dass das alles Muslime sind, haben die Griechen gesagt, die wollen wir nicht auf unseren Friedhöfen haben. Also hat man sie beerdigt in einem Stück Land, wo ein muslimisches Dorf auf griechischem Grund als nächstes ist. Und beerdigt ist noch nett ausgedrückt. Im Endeffekt hat man mit Baggern Gruben ausgehoben und hat diese Erdhügel da dann drüber geschüttet. Es gibt keine Beschriftung von dem Ort. Das kann man über Recherche rausfinden, wo man da hinkommt. Der Ort heißt Sidi Roh und ist im Endeffekt eine staubige Straße. Also es ist wirklich ein ganz kleiner Bergort. Da ist nichts drumherum. Also auch so nach dem Motto, wir schaffen das aus unserem Sichtfeld, aus unserem Blickfeld. Und das war so ein stark prägendes Ereignis, dass ich angefangen habe zu recherchieren, meine Kanäle umgebaut habe, von mir Newsletter bestellt habe, weil diese ganze Informationsdichte, die wir heutzutage haben können, hat 2012 über das Thema noch gar nicht so sehr bestanden. Also klar, man konnte suchen, man hat Informationen gefunden, aber Instagram etc., dass ich direkt Fotografen anschreiben konnte und so, das war zu der Zeit überhaupt nicht denkbar. Ja, dann habe ich 2013 13, 14 den Bericht von Pro Asyl bekommen, der über Gewalt der Rechten an Migranten in Griechenland berichtet hat. Das war der erste zusammenhängende Report, der das überhaupt erfasst hat. Was die Kernaussage des Reports war, dass eigentlich aufgrund dieser hohen Gewaltauswirkungen viele Menschen nicht in Griechenland bleiben, obwohl sie da ankommen und von dieser Gewalt weiter nach Europa flüchten. Da waren gewisse Eckpunkte verfasst, wie die Route geht, wie es weitergeht von Griechenland aus nach Nordeuropa. Das habe ich dann soweit recherchiert und bin dann quasi 2014 im September für 40 Tage in den Balkan gefahren. Und zwar entgegengesetzt dieser von mir recherchierten Route, weil ich der Meinung war, dass wenn ich im Norden anfange und die Leute treffe, dass sie mir von ihren Erfahrungen aus dem Süden erzählen können und dass das für meinen weiteren Verlauf von dem Projekt dienlich sein kann. Was wir hier sehen, ist im Endeffekt die Grenzsituation in Gevgelia 2014. Das ist ein griechischer Beobachtungsposten mit Blick Richtung nordmazedonisches Staatsgebiet. Zu der Zeit war es überhaupt gar kein Problem, diese Grenze illegal zu überqueren. Also man konnte einfach über die Länder, über die Felder, über die Berge dort wandern und hatte keine Grenzkontrollen. Zumindest ich nicht in dem Moment, als ich da fotografieren war. Das ist der gleiche Ort, der 2015 so sehr in die Schlagzeilen gekommen ist, weil man inzwischen einen Grenzzaun errichtet hatte und ja, die bekannten Ereignisse mit den Menschen, die da den Fluss durchquert haben und nach Mazedonien rein sind und so weiter und so fort. Das war zu der Zeit, wie gesagt, also das eine Jahr war ein kompletter Switch in ganz vielen Gegebenheiten vor Ort. Ich war auch in einem Gebiet in Bogovaca in Serbien. Das ist ein ganz kleiner Ort, der ein Lager hatte, wo die Leute untergekommen sind, die in Serbien erstmal gestrandet waren. Und diese Wandbeschriftungen, die ich da fotografiert habe, waren im Endeffekt alte Bruchhütten, die von Serben an die Leute vermietet worden sind und die da wirklich auf verschimmelten Matratzen gepennt haben und weil das Lager einfach komplett überfüllt war. Es waren viele Schleuser vor Ort, die versucht haben, die Leute weiter hoch Richtung Norden zu bringen, an die serbisch-ungarische Grenze, die zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Zaun hatte. Das war alles relativ gut zu passieren, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht. Die Reise führte mich dann quasi bis runter nach Patras. Das ist eine relativ große griechische Hafenstadt, wo die Fähren von Griechenland nach Italien ablegen und wo ganz viele Leute in der Zeit versucht haben, in die LKWs zu kommen, in die Fähren reinzukommen, um nach Italien zu gelangen. Da war ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, ich glaube 5 Tage oder so, habe mich mit den Leuten vor Ort unterhalten und habe die Situation dokumentiert. Genau, das Ganze war wirklich den kompletten Tag über zu beobachten. Man konnte in so eine alte Fabrik aufs Dach steigen und konnte von dort sehen, wie die Leute über die Zäune geklettert sind und versucht haben, im Hafengebiet in die LKWs reinzukommen und vom Wachschutz gejagt worden sind. Also es war ja ein sehr skurriles Schauspiel. Und es ging Tag für Tag, also von morgens bis abends. Was mich aber damals schon sehr interessiert hat, war neben der Situation von den Menschen auch die Orte. Und das ist so eine Sache, die zieht sich seitdem oder vielleicht auch schon immer sehr durch meine Fotografie, dass ich Menschen entleerte Fotos mache von Orten, die durch Menschen geformt worden sind, wenn ich das mal so runterbrechen möchte. Natürlich ist es jetzt hier sehr offensichtlich mit diesen Waschschüsseln, was so ein professorisches Bad war, gleichzeitig Spüle, gleichzeitig links nebendran die Toilette und alles wieder zusammen ins gleiche Wasserbecken zurückgeflossen, in einer alten, durch die Finanzkrise pleite gegangenen Holzfabrik, die auch gleichzeitig die Unterkunft dieser Menschen war. Ich finde, dass ich persönlich auf solche Fotos schaue, dass es mich extrem dazu animiert, mir die Fragen zu stellen, was das überhaupt ist und was da überhaupt passiert. Und ich gehe später noch mal ein bisschen mehr drauf ein, mit der Entwicklung gerade in 2015 und 16 und wie sich Medien nicht verhalten haben, aber was meiner Meinung nach eine regelmäßige Berichterstattung über ein einzelnes Thema mit den Menschen macht. Diese Fabrik steht nicht mehr, die wurde irgendwann angezündet, zumindest ist das Dachgeschoss, das ist eine alte Ziegelsteinfabrik im Norden von Serbien, wo sich die Leute treffen und wo sie von Taxifahrern und Schleusern dann an die Grenze gebracht worden sind. Ich habe letztens mal drüber gelesen, nach wie vor ist es eine der Treffpunkte, wovon weiter versucht wird, wo versucht wird, von dort aus weiterzukommen. Kommen wir zu dem Foto. Das ist Gevgelija. Das ist im Endeffekt der Ort, der 2015 in diesen provisorischen, aus dem Boden wild gewachsenen Flüchtlingslager an der nordmazedonisch-griechischen Grenze entstanden ist. Zu der Zeit haben da die Leute einfach in den Wäldern geschlafen, haben auf die Schleuser gewartet, die sie nachts über die Felder weiter nach Nordmazedonien reingebracht haben. Das war, wie gesagt, ich habe eine Nacht da verbracht mit drei Afghanistan kommenden Männern und ich habe in der Nacht die Stimmen von den Leuten gehört, die die Menschen da weitergebracht haben. Aber was ich nicht gesehen habe, war irgendwelche Grenzposten oder sonst irgendetwas. Und das ist dann im Endeffekt die serbisch-ungarische Grenze. Das sind Fußspuren, Reifenspuren, die quasi die Lichtung, die man am Ende sieht, ungarisches Staatsgebiet ist und wo man die Menschen quasi nachts auch durch die Wälder gebracht hat und wo ein Jahr später dann dieser besagte Zaun gestanden hat. Dann gab es einen Sprung. Ich war irgendwie mit den Fotos, die ihr jetzt gesehen habt, habe ich dann schon Ausstellungen gemacht, unter anderem in Hildesheim im Kunstraum 53 die Ausstellung. Und irgendwie war das für mich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mal in die Notizen reinschauen, aber ich war 2014 da und hatte nicht jetzt so, dass ich da unbedingt an dem Thema so sehr weiter fotografiere, aber es hat mich auch irgendwie nicht losgelassen. Also diese Sache, die ich da im Balkan 2014 fotografiert habe, die war für mich schon ziemlich rund und trotzdem hatte ich noch Fragen. Vor allen Dingen hatte ich Fragen, wie zum Beispiel Lampedusa aussieht. Ich war dann aber zuerst in Mailand, weil auf einmal sich die Situation ergeben hatte, dass es in den Nachrichten hieß, dass ganz viele Menschen in Mailand auf einmal ankommen und auf der Straße übernachten müssen, weil es keine Hilfestrukturen gab. Und man konnte relativ einfach hinkommen mit dem Fernbus. Und dann habe ich irgendwie ganz kurz entschlossen gesagt, okay, ich fahre da jetzt hin und schaue mir die Situation an und habe hauptsächlich da die Schlafplätze der Menschen dokumentiert, kam aber irgendwie nicht da richtig in das Thema rein und nicht richtig an die Menschen ran. Habe mich auch in dem Moment, glaube ich, nicht so wohl gefühlt, da zu fotografieren. Und war dann erstmal so, ja, wie geht's eigentlich weiter? Dann war die ganze Zeit aber diese Frage mit Lampedusa. Lampedusa war ja in traurige Erinnerung geraten durch dieses riesige Unglück 2013, wo, wenn ihr euch noch erinnern könnt, eine komplette Halle voller Särge war. Und ich glaube, mich hat dann auch wieder sehr dieser Ort interessiert, was überhaupt ist Lampedusa und was ist diese Insel und warum. Also ich kann das schwer beschreiben. Es ist einfach dann die Neugierde des Ortes mit der Thematik der Migration, die mich dann da irgendwie hingeführt hat. Und warum ich dann nach Catania geflogen bin, durch Sizilien mit dem Bus und mit der Fähre, das ist mir dann auch immer wichtig, dass ich nicht direkt irgendwo hinfliege, sondern irgendwie diese Orte erkunde. Und war dann mehrere Tage auf Lampedusa und dort gibt es ein Kollektiv, die nennen sich Porto M, die aus den Booten diese Gegenstände der Menschen gesammelt haben und zugänglich machen. Und die mir erlaubt haben, quasi vor Ort die Gegenstände der Menschen, die in den da hauptsächlich hölzernen Fischerbooten zurückgelassen worden sind, zu dokumentieren. Auf der Rückreise habe ich mich entschlossen, die eigentlich beschriebene klassische Route zu nehmen, die diesen Menschen, wo man darüber berichtet, also quasi nach Sizilien kommend und von Sizilien weiter aus über Italien hoch Richtung Brennerpass und dann nach München. Das war schon so rauszulesen und ist auch im Endeffekt so auf einmal diese Route geworden, wo man dann sich hingestellt hat und in München die Leute beklatscht hat, dass sie nach Deutschland kommen, was ich eine, ja, damals schon eine sehr komische Situation fand, dass man sich da so hinstellt und klatscht und im Endeffekt dann aber die Stimmung so schnell kippte und ja, im Großen und Ganzen, was ich auf dieser Reise erfahren habe, war, dass ich in Rom mit den Menschen reden konnte und dass ich in Mailand dann auch mich mit den Menschen unterhalten konnte, dass mir aber in Süditalien auf Lampedusa etc. ein unglaublich großer Druck seitens des italienischen Staates entgegengekommen ist. Ich konnte überhaupt nicht vor Ort auf Lampedusa an die Menschen ran. Man hat gesehen, wie die von der italienischen Küstenwache gerettet worden sind, wie sie an Land gebracht worden sind, wie sie in den Bus eingesperrt worden sind und dann mit lautem Blaulicht durch eine sehr leere Insel ins Lager gefahren worden sind, um da eingesperrt zu werden, registriert zu werden, um dann irgendwann mit lautem Blaulicht zum Hafen in die Fähre zu kommen, dort in abgesperrten Räumen nach Italien gebracht zu werden und dort in die Lager überführt zu werden. Ich konnte Fotos machen, aber wenn ich Fotos gemacht habe, hatte ich immer direkt Stress mit der Polizei, was mich natürlich innerlich und äußerlich total gestresst hat und auch total frustriert hat, weil man macht irgendwie eine Fotogeschichte über Menschen und kann sich mit den Menschen nicht unterhalten. Und das ist, man fühlt sich so selbst ein bisschen wie im Zoo dadurch. Und ja, ich habe mich einfach da nicht wohlgefühlt, muss ich so sagen. Aber die Ereignisse haben sich auf einmal so überschlagen, dass ich irgendwie vielleicht auch durch diese Ereignisse, dass nichts an die Menschen rankommen, dann relativ schnell mich entschlossen habe, mir die Situation in Calais anzuschauen. In dem Moment war das in den Nachrichten, weil sie genau die Zäune, die wir jetzt hier sehen, hochgezogen haben. Die gab es in dem Sinne vorher noch nicht so. Diese ganze Grenzsicherung wurde da innerhalb von wenigen Monaten aus dem Boden gestampft. Und das war quasi dann auch bei uns in den Nachrichten zu sehen. Und ich habe gesagt, okay, ich muss dahin, ich muss mir das anschauen, ich muss schauen, was passiert an diesem Ort wirklich und will das mit meinen eigenen Augen sehen. War dann mehrere Tage da und während ich da war, ist eigentlich schon die Situation im Balkan dann die geworden, die dann so groß in den Nachrichten gekommen ist. Also, dass man dann mit Tränengas auf Leute an einer geschlossenen Grenze, auf Familien geschossen hat etc., ist eigentlich in der Zeit passiert, als ich in Calais fotografieren war. Dementsprechend oder was dazu zu sagen ist, die Menschen ziehen halt immer, wenn es Abend geworden ist, los und haben versucht, da diese Zäune zu überwinden, die den Zug, der dann im Tunnel nach England fährt, da reinzukommen und sich innerhalb des Zugs irgendwie zu verstecken, innerhalb dieser Transportwagen für die Autos, um unerkannt die Grenze zu passieren. Zu der Zeit hat es um das Terminal auch noch sowas wie Bäume gegeben. Ich war dann nochmal 2016 und 2017 da hat man im Endeffekt alles an Vegetation im weiten Kreis platt gemacht und noch mehr Kameras und noch mehr Licht installiert, dass ich dann bei meinem letzten Besuch, da habe ich fotografiert, da hat es nur wenige Minuten gedauert, da wurde ich komplett auseinandergenommen von der französischen Polizei, was ich denn hier machen würde etc. Es war damals, auch wenn die Situation schon sehr intensiv für die Menschen war, fotografisch zu begleiten, noch ein bisschen einfacher. Also zum Beispiel, hier sind wir über die Autobahn gelaufen, Richtung Terminal. Diese Stelle war später komplett eingezäunt. Sie war überhaupt nicht mehr zugänglich. Man hat kompletten Zubringer mit riesig großen, unverstellbaren Zaunanlagen ausgestattet. Da hatte ich dann auch die Möglichkeit, Menschen zu begleiten, eine komplette Nacht, die immer wieder versucht haben, in die LKWs hineinzukommen, sich in den LKWs von selbst zu verstecken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man erwähnen muss bei Grenzsicherungen etc. Meine Erfahrungen sind, je stärker die Grenzen gesichert werden, umso mehr installiert sich ein professionelles Schleusertum, was auch vorher definitiv da ist. Aber je schwieriger das für die Menschen wird, umso sicherer kann man davon ausgehen, dass irgendjemand drin Geld verdient, diese verstärkten Grenzen zu versprechen, dass man da drüber kommt, dass man sie durchbringt etc. Genau, die Gruppe hier hat das noch auf eigene Faust versucht und ja, hat die LKWs ausgecheckt und hat geschaut, wie kommt man weiter, wie kommt man nach England. Ich bin quasi von Calais nach Hause gefahren, um dann eigentlich nur die Sachen neu zu packen um direkt in den Balkan zu fahren. Das ist eine Woche nachdem sie da mit dem Tränengas auf die Menschen geschossen hatten, was vielleicht vorher zu sehen war. Ich habe Calais in Farbe und auch digital fotografiert, weil es extrem dunkel war. Ich war zu der Zeit eigentlich noch ein Analogfotograf, wenn man das so sagen kann. Aber mir war klar, Calais hätte ich nicht mit einem normalen Fotofilm fotografieren können. Und bin dann 2015 aber dann noch auf analoges Material zurückgekehrt und habe das auch beibehalten, eigentlich bis Ende 2016. Deswegen sind wir jetzt wieder bei Schwarz-Weiß. Nochmal zurück. Diese Situation hier, was wir da sehen, ist für mich eigentlich so der Kipppunkt von der europäischen Idee. Es hieß immer, wir haben ein offenes Europa, wir können die Grenzen überqueren, wir haben den Schengen-Raum etc. Dass es innerhalb von Europa jemals wieder ein eiserner Vorhang, der Begriff ist belegt, aber im Endeffekt wirklich eine komplett abgesicherte Grenze, die so aussieht wie diese, geben wird, war ja eigentlich Ende der 90er Jahre oder mit den 90er Jahren unvorstellbar geworden. Viktor Orban hat dafür auch extrem große Kritik erstmal offiziell bekommen. Ich sehe das aber eher wie so eine Blaupause für das spätere Verhalten. Er hat auch ganz stark die Rhetorik verändert und hat, glaube ich, aufgezeigt mit seinem Verhalten, wie sehr man Sprache verändern kann und was möglich ist gegen die Menschen, die versuchen, die Grenze zu überwinden. Diesen Güterwaggon, den wir da sehen, das war quasi die letzte offene Lücke, die es gegeben hatte, um von Serbien nach Ungarn zu kommen in diesem Gebiet. Und dann hat man mit ganz großem Medientamtam die Stirnseite mit diesem NATO-Draht da verstärkt und hat das in diese Lücke reingeschoben. So nach dem Motto, wir haben jetzt Europa geschlossen, wir haben das jetzt hier irgendwie abgesichert, dass die Leute nicht weiterkommen. Für mich eindeutig, also für mich vielleicht sogar das Bild, was ich als Kipppunkt in dieser kompletten Geschichte sehe. Ich bin dann wieder quer durch Serbien, bin die Orte abgelaufen, abgefahren, abgetrennt, viel auch mit dem Zug, immer über Land, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was, wo, wie gerade passiert. Und bin dann bis runter an die serbisch-nordmazedonische Grenze, konnte dort mehrere Tage bleiben, bis es ein bisschen unsicher wurde, weil man sich auf einmal sehr dafür interessiert hat, wer an der Grenze Hilfe leistet. Das waren auf einmal auch so europäische Bestrebungen, was später darin gipfelte, dass man versucht hat, auch Helferinnen und Helfer zum Beispiel auf den griechischen Inseln zu registrieren, namentlich, was natürlich niemand von uns eingesehen hat. Also wir geben ja nicht irgendwo unsere Merkmale her an ein Staatenkonstrukt, was jetzt erstmal irgendwie versucht, Menschen nicht reinkommen zu lassen. Es hat einen sehr faden Beigeschmack gehabt. Und ich habe dann auch nach, ich glaube, 4 Tagen dann meine Sachen gepackt und habe mich da rausfahren lassen mit dem ganzen Filmmaterial, weil man schon sehr darauf war, uns zu registrieren, auch die Fotografinnen und Fotografen. Zudem wir uns die ganze Zeit, das muss man ja auch sagen, was ich ja schon vorher gesagt habe, diese Grenzzwischenräume eigentlich nur betretbar sind, wenn man so eine Sondergenehmigung hat. Und die hatten wir natürlich nicht. Also von wir spreche ich als Fotograf, andere Fotografinnen und Fotografen und auch Helferinnen und Helfer vor Ort. Man muss sich das Ganze so vorstellen, dass an diesem Grenzbahnhof jeden Tag mehrere Züge knapp 1000 Leute ankamen. Nachts unbeleuchtet, die Ticketpreise für diese Menschen natürlich erhöht. Die haben nicht den normalen Preis bezahlt, wie die nordmazedonische Bevölkerung, und wurden da quasi aus dem Zug geschmissen. Da gingen einfach die Türen auf, ohne irgendeine Information und so nach dem Motto, da ist Serbien. Dann sind die Menschen über das Feld gelaufen, es hat andauernd geregnet und im Endeffekt war die Erde irgendwann so verdichtet, dass es nur noch zu Stürzen kam, dass man wirklich fast nicht mehr vorwärts gekommen ist und dass auch extrem viel Wind und also es war einfach scheiße von den Bedingungen her. Und die Hilfestrukturen in Nordmazedonien waren extrem gut organisiert. Das war nicht von staatlicher Seite aus. Das war alles durch Spenden der lokalen Leute, die Deals mit den lokalen Bäckereien gemacht haben, die gesagt haben, wir haben alle selbst diese Kriegserfahrung, wir wissen, wie sich das anfühlt, flüchten zu müssen, und die jeden Tag Tausende von Brote gebacken haben und diese Essenstüten gepackt haben, um den Leuten wenigstens ein bisschen was für die nächsten Kilometer in die Hand zu drücken. Es war eine unfassbare Situation. Genau, weil es dann irgendwann so schwierig war, über die Felder zu laufen, sind die Leute über die Schienen gelaufen, wo nach wie vor Verkehr geherrscht hat, wo es dann auch leider, also nicht zu der Zeit, als ich da war, aber immer mal wieder zu Unfällen kam, auch mit Todesfolge. Und ja, das ist halt diese Situation, die sich da wirklich über Tage und Wochen in den Feldern abgespielt hat zwischen Nordmazedonien und Serbien. Genau, das war, ich muss ganz kurz gucken, wir befinden uns jetzt im Balkan. Genau, das war im September. Dann bin ich nach Hause und irgendwie war ich, glaube ich, schon bedient und hatte gefühlt genug gesehen und war irgendwie nicht nach Gevgelija gereist, obwohl da schon dieses Camp am Wachsen war, und war auch nicht weiter nach Lesbos gereist, obwohl da auch sich schon diese Situation anfing, richtig extrem zuzuspitzen. Das war ein Monat später, waren diese, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Bilder erinnern könnt, wo die Leute auf Lesbos, also Oktober 2015, tagelang ohne wirklichen Support im Regen, im Schlamm gestanden haben, gefroren haben, und hochdramatische Situationen. Was dann vielleicht doch dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss doch dahin, ich muss es auch wieder dokumentieren, und wo ich glaube auch so 2015 dazu geführt hat, dass das klar war, das geht jetzt weiter. Ich werde das jetzt dokumentieren, so lange, wie es irgendwie nur möglich ist. Und bin dann nach Lesbos für 10-12 Tage, glaube ich, über Athen mit der Fähre wieder hingefahren. Was auch so absurd ist. Also ich hätte mit der Fähre, ich weiß den Preis nicht mehr, ich glaube 20 oder 30 Euro kostet die Fähre von diesem Punkt, von diesem Fähranleger in die Türkei. Die Menschen, die da auf dem Boot sitzen, haben alle zwischen 700 bis 800 Euro ausgegeben. Es gab, während die Menschen in den Schlauchbooten hier über das Meer gefahren sind, regelmäßige Fernverbindungen in die Türkei, die man buchen konnte, wenn man den richtigen Pass hatte. Die Menschen sind da angekommen. Nachdem sie sich registriert hatten, durften sie sich dann ein Ticket kaufen. Natürlich hat das Geschäft floriert. Man hat den Menschen Komplettpakete angeboten, Ticket inklusive Busverbindung direkt an die nordmazedonische griechische Grenze, was auch noch anhaltend war, wo die griechischen Reiseagenturen den Leuten weiterhin diese Pakete verkauft haben, wo schon klar war, dass man nach Nordmazedonien nicht mehr reinkommt. Deswegen ist auch Gevgelija so schnell gewachsen. Die Leute wurden quasi in Athen, in Piräus, in die Reisebusse gesetzt und direkt an die geschlossene Grenze gefahren. Das war ein riesig großes Business, was zu der Zeit da passiert ist. Was Flucht im Generellen immer ist. Also es ist ein Milliardenbusiness und jeder versucht zu profitieren. Und sei es nur die Leute, die diese Container hergestellt haben, wo die Menschen drin wohnen. Die haben sich in der Zeit, als man diese Flüchtlingscamps in Deutschland bauen musste, auch mindestens ums Dreifache gesteigert, die Preise. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei Lesbos. War mehrere Tage da und bin zwischen Norden und Süden hin und her und habe auch einfach versucht, den Ort zu beschreiben als Gesamtes. Also nicht nur das, wie das ist, wenn da jetzt ein Boot ankommt, sondern auch, was die Insel vielleicht ist oder was das Gefühl auf dieser Insel ist, und habe nicht nur versucht, diese offensiven Bilder von Ankünften zu machen. Das war das erste Mal, dass ich quasi eine Kamera mit automatischem Filmtransport dabei hatte, was dann dazu geführt hat, dass ich relativ viele Sequenzen geschossen hatte, was ich vorher nie gemacht habe. Diese Sachen haben bis 2019 in meinen Schubladen gelegen. Ich wusste aber immer, dass das irgendwas ist. Also das sind klar Fotos, aber es sind irgendwie so sequentielle Fotos. Und im Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich mich nochmal an das ganze Material dran gesetzt und habe quasi diese Videoinstallation daraus gemacht oder ja genau dieses Video gemacht, was man jetzt auch im Prima-Kunst-Container sehen kann, eins von vieren. Wo mir wichtig war, auch mit Geschwindigkeit und Sound einen Takt vorzugeben und dafür vielleicht so eine Erfahrung wieder zu spiegeln, die auch irgendwie vielleicht den Ort widerspiegelt. Ich mache einfach mal an. Wir schauen uns das mal ein paar Sekunden an. Genau. Also dieses ganze Video beinhaltet im Endeffekt Material, was auf Kontaktbögen, das war im Endeffekt mein Archiv. Ich hatte ganz viel dieser Filmsequenzen fotografiert und hatte sie irgendwann mal digitalisiert, einfach als digitalen Kontakt. Und habe dann aus diesen digitalen Kontaktbögen mir diese Ausschnitte rausgeholt und habe quasi diese Sequenzen erstellt. Deswegen sieht man auch teilweise die etwas geringere Qualität, als wenn ich das jetzt als einen richtigen Print machen würde, was aber für eine Videoinstallation meiner Meinung nach total ausreichend war. Jetzt war Dezember 2015. Ich kam zurück, hatte riesig viel Material und war im Endeffekt, weiß ich nicht, durch mit dem Thema nicht, aber gefühlsmäßig war ich so langsam durch, weil es natürlich emotional extrem anstrengend war und bin aber nochmal nach Calais zurück, weil es hat angestanden, dass der französische Staat dieses Camp, was ich ja schon im September 2015 besucht hatte, räumen möchte und habe mich deswegen nach Calais erneut begeben, habe da auch viel fotografiert zu der Zeit, aber auch auf das erste Mal, glaube ich, gefilmt und habe das mit Material aus dem September kombiniert, wo ich auch schon mal ein bisschen gefilmt hatte. Und habe auch dieses Material extrem lange nicht angefasst, beziehungsweise immer wieder angeschaut und wusste nicht, wie ich es zusammenbringen soll. Und habe mich dann quasi auch gezwungen, durch diese Abschlussarbeit irgendwann zu sagen, okay, ich zwinge mich jetzt dazu und ich schneide das jetzt und mache den Ton und dabei ist dann dieses Video entstanden, über 8 Minuten, was auch im Prima-Kunst-Container zu sehen ist, wo wir auch mal ganz kurz reinschauen. Also was wir eben gesehen haben, waren diese Versuche von den Menschen, die Zäune zu überwinden. Das sind Szenen aus dem September 2015 gewesen. Und das sind jetzt die Szenen aus dem Februar 2016, wie man versucht hat, das Lager zu räumen, beziehungsweise dann ja auch irgendwann erfolgreich geräumt hat. und was dann schlussendlich darin gegipfelt ist, dass die Riot Police, die französische, die für ihre sehr harte Gangart bekannt ist, dafür gesorgt hat, dass die Menschen nicht mehr in ihren Hütten sind und was dann dazu geführt hat, dass A, die Hütten abgerissen worden sind, aber B, auch sehr viele Hütten in Flammen aufgegangen sind. Genau, also jetzt sind wir im Jahr 2016 und ich war irgendwie so, das Lager ist aufgelöst. Ich war im Balkan, war auf Lesbos, war irgendwie an allen Punkten, die in dem Moment, wo ich gedacht habe, ich brauche davon ein eigenes Bild, ich muss das irgendwie versuchen zu verstehen, ich muss das irgendwie versuchen zu dokumentieren und habe dann auch Bilder eingereicht und bin dann 2016 deswegen auch in die USA eingeladen worden und habe dann auch das Thema erstmal so ein Jahr lang nicht verfolgt. Also eingeladen worden wurde ich zu einem Workshop und konnte da die Sachen präsentieren und kam dann zurück im November und hatte dann aber so die Fragen für mich, naja, jetzt ist das Lager bald ein Jahr lang geräumt und die Nachrichten waren nach wie vor verfügbar, dass die Menschen sich aber an dem Ort aufhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre da jetzt doch nochmal hin. Ich schaue mir das jetzt doch nochmal an und habe dann im Endeffekt die Situation gehabt, dass ich eigentlich komplett müde war, dass es 4-5 Tage lang gestürmt und geregnet hat, wie verrückt, dass ich keinen Zugang zu den Menschen bekommen habe, was vielleicht auch viel daran lag, dass ich, glaube ich, langsam ein bisschen sehr müde war, was das Thema anging. Und habe aber auf einmal diese Schlafplätze dokumentiert und diese Hinterlassenschaften von den Leuten, ihre Schlafsäcke, die sie zurückgelassen haben, die dann teilweise von den Asphaltbetrieben überschüttet worden waren, etc. Und irgendwie war das auf einmal für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja ähnlich wie diese Fundstücke auf Lampedusa und auch vielleicht ein paar Jahre vorher diese Waschschüsseln. Und irgendwie war das für mich so ein, dass ich auf einmal nur noch diese Sachen da fotografiert habe, unter anderem halt auch diese Rettungsdecken. Also wir hatten jetzt, ich habe diese Gegenstände da fotografiert, diese Schlafsäcke, diese Schlafplätze und irgendwie war das für mich so ein Schlüsselmoment, weil ich gemerkt habe, dass das irgendwie, ja, ich kann das schwierig beschreiben. Ich, für mich sind das einfach die richtigen Fotos, um diese Orte beschreiben zu können. Das ist eine total blöde Erklärung, aber irgendwie kann ich das gerade, glaube ich, nicht besser erklären. Vielleicht hat jemand da später eine passende Frage dazu, vielleicht geht es dann besser. Genau, ich bin dann zwischendurch nach Fuerteventura geflogen, um wandern zu gehen, um den Kopf klar zu bekommen und habe dann diese Friedhöfe aufgesucht. Weil man geht ja, wenn man in so einem Projekt steckt, dann nicht doch nur wandern, sondern weiß ja dann doch auch, was vor Ort passiert und schaut sich die Gegebenheiten vor Ort an. Und das sind die Grabkammern von den Migrantinnen und Migranten, die tot geborgen werden auf ihrer Überfahrt auf die Kanaren. Und die, man hat diese Gräberkultur dort, dass man die in diese Boxen quasi hineinschiebt. Wenn man jetzt Gräber von den Anwohnerinnen und Anwohnern sieht, dann sind die alle mit so Steinplatten verziert, wo dann Sachen eingraviert sind, Name etc., wie wir das ja auch kennen und auch immer Blumen davor. Für mich ist dieses eigentlich ein ziemlich starkes Sinnbild für diese komplette Situation, wo nur noch reingeritzt worden ist, dass der Immigrant Nummer so und so viel von dem und dem Tag quasi sich dahinter verbirgt. Kommen wir zu den Alpen. Die Alpen beziehungsweise der Winter waren schon die ganze Zeit so eine Lücke in meinem Projekt, wo ich gesagt habe, es interessiert mich. Ich habe gesehen, dass Menschen, die in Italien ankommen, nicht mehr weiterkommen und dass sich deswegen sich die Routen verschoben haben in wirklich hohes Gelände. Wir sprechen hier von über 2.500 Meter hohen Pässen und da konfrontiert worden sind mit Gegebenheiten, die sie überhaupt nicht kannten. Ich war dann im August 2018 das erste Mal vor Ort mit Dani, haben wir eine große Reise gemacht entlang des Alpenkamms und ich habe versucht herauszufinden, was wie wo passiert, was ist die Gegebenheit, was ist da gerade los. Herauskristallisiert haben sich im Endeffekt eine Stelle, diese Bergkette in Badonecchia, die historisch gesehen auch total interessant ist, wenn man so mit Bewegungsfreiheit, mit Warentransport, mit etc. und Europa und Vernetzung, was ich auch erst dann natürlich vor Ort erfahren habe, dieser Tunnel, der da gebaut worden ist, ist der erste oder eine Verkehrsachse gewesen, die quasi die Häfen, die angesteuert worden sind, nachdem der Suezkanal fertiggestellt worden ist, mit den Häfen oben in Calais, die England dann davon mit verbunden haben. Und das ist irgendwie dann ein knappes Jahrhundert später, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr ganz genau, der Ort, wo Menschen versuchen, quasi weiterzukommen. Was so Verstrickungen sind, wo man sich natürlich denkt, na klar, das ist jetzt nicht irgendwie, das hat ja keiner geplant, aber trotzdem sehr interessant, dass einfach diese Orte irgendwie dann doch wieder so zusammenfallen. Was wir sehen, sind Schlafplätze in Stollen, die vom Wetter schützen, Wasserreservoirs, die von den Anwohnerinnen und Anwohnern gekennzeichnet sind, dass die Menschen, die versuchen, die Alpen zu überqueren, wissen, wo sie an Trinkwasser kommen. Aber auch hier hatte ich wieder einen ganz starken Fokus auf, was ist da zurückgelassen worden, diese Bilder, die mir persönlich auch mehr Fragen stellen, als dass sie Antworten geben, die ich aber extrem spannend finde, weil sie mich einfach ja, sehr nah durch dieses Nicht-Beantworten irgendwie, ich muss ja anfangen, Fragen zu stellen. Und das habe ich da ganz intensiv fotografiert. Neben dem, dass ich aber auch die Gelegenheit bekommen habe, Menschen nachts über die Grenze zu begleiten, von Italien nach Frankreich, hauptsächlich im Winter, wo ich die komplette Überquerung mitgemacht habe. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe, die Pässe sind 2.500 Meter hoch. Es war nachts minus 17 Grad. Wir sind 11 Stunden gelaufen und es war stockfinster. Also das, was die Kamera da rausgeholt hat, wir reden hier von einer Sekunde Belichtungszeit bei ISO 100.000. Gesehen haben wir da nicht mehr wirklich was. Das Einzige, was uns da ein bisschen geholfen hat, ist, dass der Schnee heller war als die Klamotten und man irgendwie die Bergkämme erkannt hat und dann ist man da irgendwie mit vorwärts gekommen. Man ist mehr runtergerutscht, als dass man hochgekommen ist und es war extrem kraftraubend und niemand von diesen Menschen hatte Erfahrung mit der Höhe, Erfahrung mit Bergen, geschweige denn mit Schnee. Und es war ja ziemlich herausfordernd, würde ich mal sagen. Das ist der Stand jetzt, wo ich quasi angekommen bin mit dem Projekt. Wir sind jetzt hier im Januar 2019. Ihr seht, es sind extrem viele verschiedene Arten von Fotografien. Es sind extrem viele verschiedene technische Formsprachen auch. Und weil ich mich ja natürlich auch selbst weiterentwickelt habe über die Jahre, natürlich auch wie hier auf neuestes Equipment zurückgegriffen habe, um überhaupt Fotos realisieren zu können, die man sonst niemals hätte machen können. Also eine analoge Kamera, damit hätte ich nicht kommen müssen. Da hätte ich 30, 60 Sekunden wahrscheinlich Belichtungszeit gehabt. Kommen wir zur Zeitung. Normalerweise mache ich das so, oder der Idealfall einer Ausstellung wäre, dass ich Fotografien an Wänden präsentiere, eine Statistik präsentiere, die die Zahlen der Toten auflistet und Videos präsentiere und im besten Fall voneinander getrennt, damit man so einen Spannungsbogen, dass man nicht alles direkt präsentiert bekommt. Die Einladung bei Prima Kunst hat mich damit konfrontiert, dass ich einen Überseecontainer zur Verfügung habe, der natürlich nur ein sehr begrenztes Raumangebot ist. Und dann kam ich irgendwie direkt auf die Idee, okay, dann stellen wir die Videos in den Vordergrund, die ganz viel von dieser Geschichte schon zusammenfassen, die auch diese Unterschiedlichkeit der Fotografien zusammenfasst Aber ich wollte auf jeden Fall die Statistik haben und ich wollte auch Fotos irgendwie noch haben. Und irgendwie war diese Idee geboren, dass ich das in eine Publikation zur freien Mitnahme zur Verfügung stelle. Habe das auch vorgeschlagen, das ist ja auch dann auf eine sehr gute Resonanz getroffen. Glück gehabt, dass es auch noch ein Stipendium gab, was ich bekommen habe, was das Ganze dann auch noch ganz gut finanziert hat. Die Zeitung verfügt im Großen und Ganzen oben über einen Index, der innen drin die Statistik erklärt und die verschiedenen Orte mit Länderkürzeln und die Zeit, die diese Zeitung zusammenfasst. Innen drin gibt es neben einem kurz beschriebenen Text und noch einem Impressum eigentlich gar keinen Text, bis auf Bildunterschriften und wie man unten sieht, die Statistik, die durch die komplette Zeitung durchläuft. Die Zeitung wurde von Daniela Sonnenabend gestaltet und das war eine Kooperation. Sie hatte mich schon länger darauf angesprochen, dass sie mal mit meinen Bildern arbeiten möchte und ich habe dann gesagt, okay, hier bekommst du alle meine Bilder und dann machst du jetzt was damit. Und habe ihr im Endeffekt mein komplettes Archiv zur Verfügung gestellt und habe auch erstmal auf diese Zeitung überhaupt nicht eingewirkt. Später natürlich in Diskussionen, welches Bild noch raus soll oder rein kann, war da natürlich, haben wir uns dann noch irgendwie verständigt, dass das dann weiter zu dem geworden ist, was es dann am Ende wurde. Sie selbst hat sich natürlich an bestehenden Sachen orientiert, an den Videos orientiert und hat auch versucht, irgendwie das Gesamte dieses Projekts zu erzählen, einen Gesamtüberblick zu schaffen, was eigentlich in all diesen Jahren, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, in diesen verschiedenen Formsprachen so zusammenfloss. Die Zeitung ist so, könnt ihr euch besorgen, wenn ihr Primakunst besuchen geht in Kiel. Sie ist zur freien Mitnahme und das war auch der Sinn für mich an dieser Publikation, dass man, wenn man diese Ausstellung besucht, dieses Thema weitertragen kann. Dass man mit so einem Kommunikationstool wie einer Zeitung irgendwie Menschen sagen kann, guck mal, ich habe das gesehen. Und auch in Zeiten, wo vielleicht gerade andere Themen in den News wichtig sind, dieses Thema weiter nach vorne trägt. Und das ist Migration in Europa, die tagtäglich geschieht, jetzt geschieht. Wir haben in diesem Jahr schon mehr Tote an europäischen Grenzen als gesamt 2020 und wir sind im fünften Monat. Also es ist aktueller denn je und es wird immer aktuell sein. Und vor allem wird es so lange aktuell sein, solange wir eine Migrationspolitik und Abschottung in Europa fahren, so wie wir es zurzeit machen. Das wird sich nicht ändern, weil Menschen versuchen, ein sicheres Leben oder auch ein besseres Leben für sich zu erreichen. Und wenn sie diese Risiken in Kauf nehmen müssen, gibt es viele Menschen, die das auch tun. Da kannst du den höchsten Zaun der Welt bauen. Die Menschen werden sich davon nicht abhalten lassen. Es werden leider nur mehr Menschen dadurch sterben, durch die höheren Zäune. Genau. Im Endeffekt sind alle klassischen Elemente in der Zeitung vertreten. Die Fotografien von den Menschen, die stillen Fotografien, die Gegenstände, die Liste. Und das Schöne an Zeitungspapier ist ja auch, dass es durchscheint und sich so dann auch ganz interessante Überlagerungen ergeben. So sieht das Ganze aus in Kiel. Man kann es besuchen bis zum 30. Mai. Genau. Das ist soweit erstmal von mir. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, fragt mich. Und jetzt haben wir eine offene Gesprächsrunde.
Also, das ist vom Foto verstehe ich das schon, also dass teilweise diese Fotografie sind sehr, sehr ästhetisch und teilweise die Fotografie sind eher so Kriegsdokumentationsfotoartige Ästhetik hat das auch ab und zu. Und im Vortrag, ich habe gedacht, offensichtlich dein Interesse liegt schon daran, dass Leute in Ausstellungen deine Arbeit sehen und diese, also sehr viel überschaute Thematik wieder verbreitet. Daran liegt schon dein Interesse, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und dann, ich habe mich gefragt, was ist dann, Also wenn das um Information verbreiten gehen und Menschen aktivieren, also aktivieren oder Interesse an diesem Thema wieder einwirken gehen, welche andere Ort Möglichkeiten alle noch gibt, womit man andere Medien außer White Cube oder so Ausstellungsorte, weil die Menschen, die Ausstellung besuchen, sind meistens schon auf deine Seite quasi. Und wie kann man dann mehr Menschen erreichen? Und welche Methode, dann hast du noch andere Methode, die du benutzen kannst, noch breitere Publikum zu erreichen? Was wäre dann deine Strategie dazu?
Also ich hatte eine sehr schöne kleine Ausstellung zum Beispiel in Bayreuth, die, wie ich fand, sehr gut funktioniert hat. Da hatten wir nur die Videos auf an eine Innenseite von einem alten Geschäft projiziert, aber mit Sound auf die Straße. Das war ein fester Videoloop, der jeden Abend von 20 bis 22 Uhr gelaufen ist und dort im Innenstadtviertel den Menschen diese Arbeit zugänglich gemacht hat. Das fand ich zum Beispiel sehr gut. Hatte auch das Glück, dass da eine Crew am Start war, die technisch sehr versiert war, die in der Kultur in Bayreuth ihr Geld verdienen. Und ich kam da an, musste die Videos abgeben, alles war installiert und es hat gut ausgesehen und hat gut gewirkt. Und ich glaube, also das zum Beispiel war eine sehr gute Sache. Was man immer in Betracht ziehen kann, ist natürlich plakatieren.
Ja.
Dass man in die Straßen geht, dass man raus aus den Museen geht. Ich finde zum Beispiel in Kiel, es ist ein total toller Ort, dadurch, dass du diesen Schnitt hast zwischen Amt und Publikumsverkehr und einer Galerie. Dass du, weil ich finde gerade bei sozialen Themen, das größte Problem ist, dass Menschen eine Eingangstür überbrücken müssen, durchstreiten müssen. Und ich habe das schon damals bei meinen ersten Ausstellungen gemerkt, in Hildesheim zum Beispiel, die auch in einem alten Geschäft zu der Zeit waren. Total gläserne Front, die Tür war eigentlich offen und die Leute haben trotzdem vorm Fenster gestanden, man musste sie reinbitten. Und das ist für ganz viele Menschen, die nicht in einem Kunstkontext unterwegs sind, häufig schon eine Barriere, die sie nicht überbrücken. Und das muss man natürlich immer beachten, klar. Ja. Und dann halt dementsprechend schauen, wie man damit umgeht und was man dafür für Formate entwickelt. Videoprojektionen finde ich super. Plakatieren finde ich super.
Ich wollte mal fragen, also ich habe in meinem Auslandssemester hatte ich einen Kurs und da haben wir über eine Videoarbeit gesprochen, die hieß Enjoy Poverty und es war von einem Niederländer, der so Farmarbeitern im Kongo eine Kamera gegeben hat und gesagt hat, also wenn ihr schon sozusagen arm seid, also ist ein sehr kontroverser Film daraus entstanden, dann ownt sozusagen wenigstens eure eigenen Bilder. Und mich würde interessieren, wie du dieses Spannungsverhältnis siehst zwischen Menschen fotografieren in übelst elenden Situationen und quasi eine Art Profit daraus zu schlagen aus diesen Bildern.
Ich glaube, die Pflicht ist, wenn man sowas fotografiert, dass man es zugänglich macht. So, es darf auf jeden Fall nicht für die eigene Schublade sein und man muss da schon auch das Thema rausdrücken in die Öffentlichkeit und da auch die Leute immer wieder darauf hinweisen. Ansonsten finde ich es auch, also mir geht es ja auch nicht damit zwingend gut dort vor Ort, aber ich finde einfach diesen Fakt der Ungerechtigkeit, der da irgendwie herrscht, er ist so groß, als dass ich nicht dahin fahren könnte. Immer wieder. Also ich plane ja jetzt auch wieder eine Reise, muss gucken, ob ich das finanziert bekomme, weil, was man auch dazu sagen muss, all das, was wir hier gesehen haben, ist zu 90% durch BAföG finanziert. So, ich habe meine Wohnung vermieten können und hatte dadurch keine Ausgaben und habe mein Geld investiert, um dieses Projekt zu finanzieren. Diese Möglichkeiten hätte ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr irgendwie 40 Tage weg sein und das fotografieren. Und das war auch ein Teil, ich wollte das immer für mich selbst finanziert machen, um mich nicht in irgendwelche Abhängigkeiten hineinzubegeben. Und habe auch immer versucht, wenn Bilder gezeigt werden, da auch die Regie drauf zu halten, dass man nämlich nicht dieses kleine weinende Kind als erstes zeigt, sondern dass man irgendwie ein Gesamtbild zeichnet, so was noch viel mehr ist als nur das. Es ist auch das, aber nicht nur das.
Ich glaube, dazu würde ich auch doch vielleicht kurz was sagen, weil ich das einen super wichtigen und spannenden Punkt finde, gerade aus irgendwie politisch motivierter Sicht zu sagen, du als westlich privilegierter Mensch gehst da und hältst drauf und kommst dann zurück und stellst es irgendwo hin und wirst so im Zweifel dafür gefeiert, was ja so das absolut Negative daran wäre. Und dazu muss man sagen, was ich jetzt weiß, aber andere natürlich nicht und Markus jetzt auch nicht erwähnt hat, ist, dass er ein ganz großes Problem persönlich damit hatte, eine Zeit lang Menschen zu zeigen. Also die Leute auf den Bildern, die Leute irgendwie abzubilden. Und ich persönlich, aber dadurch, dass ich eben das Projekt auch gut kenne, sehe das eher als ein Projekt, in dem es um diesen privilegierten Menschen geht, der an diese Orte fährt und sich das anschaut. Im Prinzip ist Markus nicht der Betroffene, der flüchtet, aber es betrifft ihn und so betrifft es auch uns. Und das ist meine ganz persönliche Interpretation von dieser Arbeit auch im Gesamten, dass es nicht um die eine Geschichte geht, nicht dieses Kind auf dem Titelbild der Zeitung, was tot am Strand liegt, sondern ganz viel, was da Schlimmes, Emotionales passiert und was eben uns betreffen sollte und irgendwie diesem einfachen Abbilden entgegensteht.
Ich habe noch eine Frage, beziehungsweise auch noch mal ganz kurz dazu, also das ist natürlich auch meine persönliche Haltung dazu, aber ich finde es furchtbar wichtig, diesen Blick wahrzunehmen, gerade wo er vielleicht an Stellen, wo man zunächst meinen sollte, wo er verstärkt hingehört, nämlich vielleicht in journalistische Kontexte oder so eben zu kurz bleibt. Ich glaube, dann ist es nochmal eine ganz andere Grundsituation. Und was ich dazu auch jetzt sehr spannend fand, zumindest wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Markus, dass du auch den Punkt dargestellt hast in deinem Vortrag, ausgehend von einem, vielleicht erstmal so klang es zumindest vornehmlich bildlich künstlerischem Interesse und du auch gezeigt hast, so ab hier war es eigentlich vorbei und wo der dokumentarische Anspruch vielleicht überwogen hat, das fand ich jetzt irgendwie ganz erhellend. Genau. Aber das war eigentlich auch nicht meine Frage. Was anderes raus. Nämlich, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wenn du Menschen begleitet hast auf der Flucht, wie läuft da so die Kontaktabnahme ab? Weil da waren ja zum Beispiel auch Bilder, die ich jetzt einschätzen würde, wirklich ganz kritischen Situationen bei, also einen Grenzübertritt über einen stark gesicherten Zaun zum Beispiel oder die Bilder mit den LKWs dann so, wo ich intuitiv erstmal gesagt hätte, wer will denn da jetzt noch jemanden Unbekanntes dabei haben, der die Kamera drauf hält? Wie läuft sowas ab oder auf was für eine Situation bist du dabei getroffen?
Ich habe auf jeden Fall die Situation gehabt, dass Leute das verneint haben und das musst du immer zu 100% respektieren. Das geht nicht anders. Alles andere ist häufig, dass man an die Menschen herantritt und dass man, das ist ein Gefühl, ganz viel ist das ein Gefühl, dass du, ich glaube, vielleicht so einen ganz blöden Vergleich. Du bist abends irgendwo unterwegs und du kommst zu einer Gruppe, die du nicht kennst und du merkst in den ersten Sekunden, habe ich ein Gespräch oder habe ich keins. So, und nichts anderes ist es, glaube ich, in der Fotografie. Du merkst sehr schnell, ob du fotografieren kannst oder nicht. Und dann ist das so wie so ein schweigendes Agreement. Und dann geht man mit. Ja. Und man muss sich natürlich auch vorbereiten. Also das ist ganz klar. Also zum Beispiel Sachen in den Alpen, da habe ich vorher sehr intensiv Karten studiert, wusste, was mich erwartet und konnte. Also ich bin jetzt nicht über irgendwelche Pässe drüber gelaufen, ohne zu wissen, was dahinter kommt. So. Das wäre verantwortungslos, meiner Meinung nach sogar. Also das geht nicht. Weil es gibt so eine schöne kurze Doku von so einem Schweizer Fotografen, der seinen Vater und seine Tochter begleitet hat, irgendwann in den 90er Jahren. Der hat da drin gesagt, man darf kein Hindernis sein. Also ich selbst darf die Leute nicht aufhalten. Ich darf die nicht im Weg stehen, sondern allerhöchstens begleiten. So. Ja.
Und aber also ich frage jetzt auch wirklich, um mir die Situation klar zu machen, aber gerade an sowas wie Grenzen oder so, stellt nicht jede weitere Person ein zusätzliches Risiko dar, Aufmerksamkeit zu erregen?
Ja und nein. Es kommt auf die Situation drauf an. Wenn du in den Alpen, also diese Situation in den Alpen zum Beispiel, die wäre für mich genauso gefährlich gewesen wie für die Personen, weil der französische Staat sehr rigoros gegen alles und jeden, der nur im Ansatz darüber nachdenkt, einem Migrant zu helfen, vorgeht. Man kann genauso, also ich hätte definitiv da auch im Knast landen können erstmal, weil man mir, ich würde sogar eine Wette drauf abschließen, also ich will nicht, dass es passiert, aber man könnte eine Wette drauf abschließen, dass der Vorwurf erstmal gewesen wäre, dass ich dort Fluchthelfer bin. Das ist, was der französische Staat ganz gerne macht, dir dieses Label geben und dann kommst du erstmal in Gewahrsam. Und das musst du ja dann erstmal das Gegenteilige beweisen. Dementsprechend verhält man sich als Fotograf natürlich wie ein Teil der Masse. Genauso in Calais. In Calais, als ich da am Zaun war, als es da noch zu fotografieren ging, haben mir die Menschen vor Ort direkt klargemacht, wenn die Polizei kommt, musst du deine Kamera verstecken. Weil sie gesagt haben, dass anderen Journalisten die halt schon kaputtgeschlagen worden ist vor Ort. Und dementsprechend habe ich mich halt auch ein bisschen gekleidet. Wir wurden auch einmal weggeschickt. Du musst dir dann vorstellen, kommt so ein großer Einsatztransporter von Riot Police an und umbringt die Menschen und führt sie weg. Und dann hatte ich die Kamera unter der Jacke und bin dann halt mit den Händen in der Hosentasche da in der Gruppe rausgelaufen aus dieser Situation und habe mich halt versucht, da genauso zu verhalten wie die, weil die wollen ja nicht, dass du die Sachen dokumentierst. Anders ist es jetzt in Griechenland gewesen, wo du, Lesbos war mega unangenehm, da kam teilweise ein Schlauchboot an und dann stehst du ja nicht alleine da, da stehen dann 8 Fotografen nämlich drumherum, so. Das ist eine ganz andere Sache, da kommst du dir vor wie der letzte Idiot und stellst dann aber irgendwie so, ich glaube, in so einem Moment herrschen in meinem Kopf, dass ich weiß, dass es nur diesen Moment gibt, wo ich das Foto machen kann. Also mache ich das Foto dann auch, aber ich fühle mich dabei ziemlich beschissen. So, weil es halt einfach echt wie im Zirkus war. Ja.
Ja, erstmal danke für deinen Vortrag, Markus. Ich habe den sehr genossen. Die ganzen Hintergrundinformationen sind was und einige Fragen von mir hast du auch schon beantwortet. Ich wollte dich nur noch mal ein bisschen an Chris anknüpfen, fragen, wenn ihr zum Beispiel auf Lesbos bist, so ein paar Tage, wie sieht dann dein Leben vor Ort aus? Also hast du dann auch ein Zelt dabei oder hast du ein Zelt dabei und schläfst in einem Zelt und oder also campst du oder hast du ein Hotel oder schläfst du bei Freundinnen oder bei der NGO, die du erwähnt hast? Oder?
Ganz unterschiedlich. Also am Anfang war ich extrem viel auf der Straße unterwegs. Ich bin sehr viel getrennt, weil ich das sehr bevorzuge und das wünsche ich mir so ungemein, dass dieses scheiß Corona vorbei ist und dass wir wieder raus auf die Straße können und uns an die Straße stellen können, um mit Leuten mitzufahren, weil man einfach die Geschichten vom Land mitbekommt. Man kriegt mit, was ist gerade aktuell, man kriegt Tipps. Das hast du nicht, wenn du mit einem eigenen Auto fährst. Oder auch nicht, wenn du mit einem Fernbus fährst. Dann fährst du von Bahnhof zu Bahnhof und bist dann vor Ort. Deswegen bin ich im Balkan, ich würde sagen, 80% aller Sachen getrennt und wenn dann aus Zeitgründen Zug oder Bus gefahren. Geschlafen habe ich entweder draußen, entweder in einem kleinen Zelt oder halt häufig auch einfach so, bivakiert. In Lesbos selbst war ich bei jemandem mit untergekommen, den ich vorher schon kennengelernt hatte, der an der anderen Grenze dort geholfen hatte. Mich 2 Tage bei sich mit im Hotelzimmer aufgenommen, aber auch ein paar Tage draußen, einfach in irgendwelchen alten, stillgelegten Hotels zu der Zeit. Oder auch dann mehrere Tage bei Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos, in den Zelten von No Border Kitchen, die dort vor Ort einen Ort hatten und ja, wir im Endeffekt so, ich habe ein bisschen mitgekocht und habe dafür dann geschlafen und ein bisschen mit aufgeräumt und habe währenddessen oder zwischendurch immer wieder Fotos gemacht und hatte dann da so eine kleine Base. Was ich aber sagen muss, zum Beispiel jetzt in den Alpen, und das waren auch so die Erfahrungen der Jahre zuvor, dieses Reisen, wo man permanent nur draußen ist, ist extrem energieintensiv. Und das habe ich mir zum Beispiel in den Alpen nicht geleistet, weil ich wusste, dass das körperlich sowieso schon extrem anstrengend ist. Und da habe ich dann auf eine Unterkunft zurückgegriffen, die ich über eine Frau vermittelt bekommen habe, die wir bei unserem ersten Besuch im August 2018 kennengelernt hatten, die eine alte Pfadfinderin war und die hat mich in so einem Pfadfinderhaus untergebracht. So. Und da habe ich dann aber auch dann Geld für bezahlt. Aber und gerade im Winter kannst du da nicht draußen schlafen. Das kannst du vergessen, da erfrierst du nachts. Außer du hast halt irgendwie Polar-Expeditions-Equipment mit dabei. Aber
ja, danke. Und eine weitere Frage war für mich, oder steht für mich irgendwie im Raum, weil also du begegnest ja Menschen auf deiner Flucht und auf deren Flucht und also porträtieren tust du sie nicht, aber du dokumentierst praktisch so eine Sequenz von ihrem Leben. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, inwiefern tauchst du auch über die Gespräche in deren Leben ein und erfährst möglicherweise auch Informationen zu deren Fluchtursachen? Und ist es für dich auch relevant, welche Ursache praktisch deren Flucht hat? Oder ist für dich jetzt, also künstlerisch zu verarbeiten, nur interessant, so halt dann dieses Resultat, also diese Folge praktisch aus diesem, dass die Personen sich auf den Weg machen?
Ich habe definitiv mich mit den Menschen unterhalten, klar. Aber die Fluchtursachen finde ich erstmal nicht zentral wichtig, weil da hat jeder seinen eigenen Grund. Und es gibt zwei Punkte. Einerseits finde ich, sollte es sowieso egal sein, warum jemand von A nach B möchte. Er hat das meiner Meinung nach das Recht. So. Deswegen, also wir haben ja nur das Recht, hier zu sein, weil wir hier geboren worden sind. Und die Menschen haben das Recht, nicht hier zu sein, weil sie woanders geboren worden sind. Und das, finde ich, ist grundsätzlich eine Situation, die ich verneine, die es auch zu bearbeiten gibt. Und die niemals, also wahrscheinlich niemals anders sein wird, aber in einer idealen Gesellschaft sollte das so sein, dass jeder dort sein kann, wo er möchte. Andererseits, das ging ja ganz viel auch für mich von diesem Thema Grenzen, Orte etc. aus. Und ich glaube, dass ich durch diese Faszination der Orte, also mich faszinieren die Orte auf jeden Fall. Ich möchte auch immer diese Orte dokumentieren. Und ich selbst würde jetzt sagen, bin als Mensch nicht so gut drin, Kontakte zu halten, bis auf eine wenige Handvoll. Und das weiß ich von mir selbst. Und was ich zum Beispiel nicht gewährleisten könnte, ist das, was andere Fotografinnen und Fotografen schaffen, Kontakte auszutauschen und diese Menschen zu begleiten. Das kann ich von meiner Seite aus nicht. Und es wäre verlogen, den Menschen dieses Angebot zu machen. Und ich glaube, dadurch lasse ich das auch sein, weil was soll ich versprechen, was ich nicht halten kann? Das Einzige, was ich machen kann, ist, mich vor Ort für sie zu interessieren, mir natürlich auch Notizen zu machen, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen und ihnen dann gutes Glück zu wünschen. So. Ja.
Ja, das war tatsächlich auch noch eine Frage von mir, eben wie es um die Kontakte steht, aber also ich kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie du das handhabst, oder ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut, dass du sagst, okay, ich weiß, dass ich so ein Versprechen nicht halten könnte sozusagen und mache es dann auch nicht, genau. Aber ich hätte noch eine andere Frage, und zwar, also ist das Projekt, heißt ja immer ongoing, ist es tatsächlich, was hast du noch geplant in Zukunft oder wirst du es quasi immer weiterführen, weil es ein Thema ist, das halt nie zu Ende ist und weil es natürlich immer weiter auch noch beschäftigt?
Ich will auf jeden Fall eine Geschichte noch machen. Ich will nochmal nach Bosnien, weil ja, irgendwie, ich will da schon eigentlich seit 2 Jahren hin. Ganz konkret wollte ich im letzten Jahr hin und kam das mit dem Virus um die Ecke und dann ging gar nichts mehr. Ich habe auch noch spezielle Bilder im Kopf, die ich machen möchte, die ich auch, also sagen wir es so, Bosnien war zuerst im Kopf und inzwischen weiß ich sehr genau, was ich da machen möchte. Deswegen warte ich eigentlich nur darauf, dass endlich die eine Stiftung ja sagt und mir Geld gibt und ich los kann. Im Großen und Ganzen merke ich natürlich, dass das Thema für mich ganz viele andere Sachen auch blockiert und habe noch nicht den Zeitpunkt festgelegt, aber weiß auf jeden Fall, dass es irgendwann mal eine Pause braucht. Also auch eine ganz so bewusste Pause, dass ich sage, ich mache da erstmal einen Abschluss den ich eigentlich auch ganz beruhigt auf der einen Seite machen kann. Und das ist der traurige Punkt, wohl wissend, dass man in 20 Jahren das Thema wieder anfangen kann und wir werden die gleichen Bilder haben. Und das ist ja die Tragödie an der ganzen Sache. Das hilft aber einem vielleicht irgendwie zu sagen, ich mache da dann mal einen Cut und kann wieder einsteigen, wenn ich es will. Irgendwann muss das mal sein. Irgendwann muss der Kopf mal die Freiheit bekommen und dass andere Themen, die ja auch noch in der Welt passieren, die Energie bekommen wie das Projekt jetzt. So, ja. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht festgelegt.
Okay.
Ich glaube, ich würde gerne noch mal kurz hören, wie es dir so persönlich ergangen ist, wie in Interaktion mit den Menschen vor Ort, vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum. Und ich dachte auch gerade, dass dieser Cut oder dieser Unterschied zwischen diesen sehr ästhetischen Fotografien und diesen eher dokumentarischen Fotografien, die ja auch so einen zeitlichen Schnitt haben. Also so am Anfang sind sie sehr eher dokumentarisch und werden dann immer künstlerischer. Und insgesamt ist es aber ein Ding, hat es was so mit deinen Erlebnissen zu tun und deiner Wahrnehmung und wie hat die sich verändert über die Zeit?
Ja, also klar hat sie sich verändert und klar ist noch eine Reaktion. Ich habe mir das heute auch nochmal rausgeschrieben und habe nochmal so ein paar Eckdaten abgefasst, die, glaube ich, während ich das fotografiert habe, wichtig für mich waren. Von Geschehnissen um die Thematik in Europa. Und zwar, dass wir im August 2015 dieses Ereignis mit diesem Hähnchentransporter in Österreich hatten. Und im September 2015 die Bilder von Alan Kurdi, dem toten Jungen an dem, am Strand. Und damals von politischer Seite aus ganz groß getönt worden ist, diese Bilder dürfen nicht mehr passieren. Und man hat das am Anfang so positiv ausgelegt, als wollte man den Menschen irgendwie helfen. Sich aber ganz schnell herausgestellt hat, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man Asylrecht verschärft, dass man die Grenzen verstärkt und wie gesagt, dann auch durch diese Reisen, dann zum Beispiel ein paar Monate später nach Lesbos, man da mit so vielen Fotografen und diese Ereignisse drumherum steht, merkt, es passiert ein Scheiß. Auf politischer Ebene ist es einfach zum Heulen. Du kannst dir die Seele wund fotografieren und es wird sich gar nichts verändern. Eher noch, je abschreckender das Bild ist, umso mehr werden die Grenzen irgendwo in den subsaharischen Kontinent reingedrückt, dass die Menschen halt in der Wüste verdursten, dass wir bloß keine unangenehmen Bilder mehr in unserem Europa davon haben werden. Und irgendwie mit diesen Gedanken im Kopf dokumentiere ich zwar nach wie vor das Geschehen, das ist für mich so diese Evidenzfotografie, die wichtig ist, die ich mitmache, auch vor Ort. Ich teile mir das aber inzwischen sehr auf. Das heißt, dass zum Beispiel in den Alpen ich gesagt habe, okay, an dem Tag gehe ich jetzt und schaue, ob es funktioniert. Und an anderen Tagen habe ich aber ganz bewusst mich nur auf diese Gegenstände konzentriert, die ich sehr wichtig finde, weil sie halt einfach so eine neue Ebene aufmachen müssen bei den Betrachterinnen und Betrachtern, wenn man den Kontext irgendwie noch beisteuert. Ja, ich glaube, dadurch hat sich ganz viel entwickelt. Ich sehe nicht die Chance, dass leider, also für einen kurzen Moment ja, dann applaudieren wir wieder irgendwo und denken, wir haben damit die Welt verbessert. Aber im Endeffekt dreht sich alles weiter und den Menschen ist eigentlich nicht geholfen. Und da muss man halt andere Zugänge zu finden.
Ja, ich glaube, ich hätte ja an der Stelle auch noch eine Frage. Mich würde interessieren, welche Bilder dich persönlich irgendwie am meisten berühren oder vielleicht auf welche unterschiedliche Art und Weise, weil sind es irgendwie die Bilder, die eher dokumentarisch sind, sind es die ästhetischen oder sind es jetzt vielleicht sogar die Bilder, die du gar nicht geschossen hast, aber die irgendwie so entstehen, obwohl sie eben nicht dokumentiert werden?
Ich glaube, ich möchte die gar nicht in Konkurrenz zueinander sehen. Also klar, wenn ich diese ästhetischen Fotografien mir anschaue, wo man keine Menschen drauf, habe ich einen sehr starken Bezug dazu. Also die geben mir persönlich natürlich viel. Das heißt aber nicht, dass ich sie von der Qualität her stärker finde als die anderen, sondern nur einfach anders. Das kann ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht irgendwie aufwiegen. Ich vertraue oder ich hoffe, dass ich mit diesen ästhetischen Fotografien halt irgendwie so einen Schlüssel dazu finde, dass man sich da nochmal neu annähern kann. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie in 5 oder 10 Jahren immer noch so darüber denke oder ob ich dann nicht versuche, andere zu gewinnen. Das ist im Endeffekt jetzt zurzeit eine Reaktion auf das, was ich in den Jahren zuvor erlebt habe. Das macht aber die alten Sachen nicht schlechter.
Ja, danke.
Markus, du wirst einen Blick in die Zukunft. Du hast es eben, glaube ich, schon gesagt, dass du konkret vor allem Bosnien noch im Visier hast, dass du dahin möchtest. Hast du auch schon, oder vielleicht einen konkreten Plan sogar hast, spricht das auch schon für die Fotografie, was du für als fotografisch für einen konkreten Plan hast, wie du in Bosnien arbeiten möchtest?
Ja, aber das sage ich nicht.
Okay.
Das seht ihr dann, weil es gibt sehr konkrete Ideen und vielleicht wird es der totale Mist, dann mache ich es anders. Und wenn es gut wird, dann werdet ihr es sehen. Ja.
Ich würde noch gerne eine Frage stellen. Und zwar, was würdest du gerne BetrachterInnen oder jetzt ZuhörerInnen mitgeben, was du mit deinen Fotos nicht sagen kannst oder was du ergänzend noch dazu in Worte fassen könntest? Was würdest du dir wünschen?
Jetzt anhand meiner Fotografie oder allgemein?
In Bezug auf die Thematik, ganz untechnisch und ja, genau.
Also der größte Wunsch ist natürlich, dass wir das nicht vergessen, dass es da ist und im besten Fall uns natürlich irgendwie einbringen können. Also zum Beispiel, ja, auch wie du, dass du dir einen Job gesucht hast, wo du halt die Minderjährigen in ihrer Freizeit mit unterstützt und so weiter und so fort. Sei es vor Ort mit solchen Initiativen oder sei es einfach nur, dass man ein Multiplikator ist. Mir ist bewusst, dass das Thema ziemlich verbrannt ist. Das ist auch, was ich vorhin schon mal so angeschnitten habe. Die Problematik in meinen Augen mit der Medienlandschaft ist, wie, dass sie halt sehr auf Schlagzeile aus sein muss. Die sind alle fast pleite, die Verlage und so weiter und so fort. Das heißt aber, dass eine Thematik immer sehr heiß hochgeschrieben wird. Und dass das bei ganz vielen Leuten leider dazu führt, dass sie im Umkehrschluss irgendwann das Thema nicht mehr hören können oder nicht mehr sehen können. Und dann das ist vielleicht auch so eine natürliche Reaktion, dass wenn jeden, also wir können ja auch alle nicht mehr Corona hören und viele von uns hören deswegen keine Nachrichten mehr, so, weil es jeden Tag nur noch darum geht. Das ist grundsätzlich ein Problem wie dieser Marktwolf. Trotzdem ist es nach wie vor wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und uns vielleicht im kleinen Raum darüber Gedanken machen, wie wir so ein Rädchen sein können, was dagegen hält zu der jetzigen Situation. Und wie gesagt, wir sind jetzt schon bei mehr Toten als 2020 und das steigt ja jetzt wieder sehr extrem an, weil auch gerade diese Route in die Kanaren quasi reaktiviert wurde, was ja in den 2000ern eine sehr ausgiebig genutzte Route war und sie aber wesentlich gefährlicher ist als das Mittelmeer, was mehr oder weniger dicht gemacht worden ist oder beziehungsweise wo man die Hilfsorganisationen davon mit allen juristischen Winkelzügen versucht zu verhindern, da zu helfen. Ja, und da einfach gucken, wie können wir, oder ich sag's anders, Frontex und Grenzschutz fährt nicht über ein Meer, weil der Sprit vom Himmel fällt, der wird bezahlt. Und diese Agenturen und alles drumherum sind finanziert durch unsere Steuergelder. Also sind wir ein Teil dieses Problems. Und weil wir quasi dazu verpflichtet sind, über unsere Steuerabgaben dieses System am Leben zu halten. Wir können dieses System aber aktiv nicht bekämpfen. Das sind Beschlüsse in Parlamenten etc. Aber was wir dann machen können, ist, wollen wir das einfach akzeptieren, dass wir das nur mitfinanzieren oder wollen wir für uns unseren Teil dazu beitragen, dass wir ein Gegengewicht zu dem sind, wo wir sowieso zu verpflichtet sind?
Thank you.